Herzlich willkommen bei Prantls 5a. Angenehm anders als alle anderen. Das heisst es auch heute wieder in meinem Strategie-Podcast. In dem Podcast, wo ich mit erfolgreichen Unternehmern über die Einzigartigkeit von ihren IT- und Softwareunternehmen diskutiere. Zu deiner Inspiration und als Motivation für die eigene Arbeit am Unternehmen. Mein Name ist Urs Prantl, ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Unser Podcast-Sponsor KVIT erbringt Next Level IT Services für Ihr KMU. Ultraschnell, ultrasicher und 100% klimaneutral. Mit garantiert nur 7 Minuten Reaktionszeit und nicht mehr als einer Stunde Lösungszeit bietet KVIT den schnellsten IT-Service der Schweiz. Buchen Sie jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter kvit.ch/5a. Heute ist Dienstag, der 3. März 2026. Im 5a-Podcast heute Morgen habe ich zu Gast den Reto Sen. Er ist Co-Founder, CEO und Partner von der Firma Bitforge. Bitforge ist eine Individual-Software-Entwicklungsfirma. Sie sagen von sich, dass sie vor allem Mobile-Apps entwickeln. Das wird er uns dann genau erklären, der Reto. Unter anderem auch haben sie so Lösungen gebaut wie Benevita für Swica, Fubi für Coop oder ZVV One für Zürcher Verkehrsbetrieb. Das Unternehmen gibt es seit 2004, also seit 22 Jahren mittlerweile, zählt 18 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Guten Morgen, Reto. Ich freue mich, dich hier an meinem Podcast zu haben. Stell dich doch bitte mal selber vor.
Ja, guten Morgen, Urs. Genau. Ja, du hast mich ja schon sehr gut vorgestellt. Genau. Vielleicht noch ein paar Worte mehr. Ich bin 79 geboren. Das ist auch noch so ein bisschen relevant, jetzt auch von der Firmengeschichte her, wie das so ein bisschen gekommen ist. Ja.
Okay.
Das Kind von den 80er Jahren, wo der PC aufgekommen ist. Und die Leute auch nicht genau gewusst haben, für was man die jetzt eigentlich so brauchen.
Ja, das ist so. Ja. Kann ich mich noch selber gut erinnern daran. Ja.
Ich habe zwei Kinder, also Familie, zwei Kinder. Tauchen sehr gerne. Das ist eines von meinen Hobbys, wo ich wirklich super entspannen kann. Der Job ist mental anstrengend und es ist manchmal schwierig zum Abschalten, aber im Tauchen, also es ist fantastisch. Also
du gehst in der Schweiz tauchen?
Ich habe in der Schweiz gelernt tauchen. Es ist aber jetzt nicht unbedingt der lässigste Ort.
das ist so, ich kann da von eigenen Erfahrungen reden, ja.
Aber ich habe es immer verglichen mit in der Schweiz tauchen, ist wie eine Höhlenbegehung machen und im Meer tauchen ist wie wandern. Also es ist so ein bisschen, das eine ist ein Abenteuer und es ist wirklich auch, also es ist lässig, es ist spannend, aber es ist auch kalt und man friert und man sieht nichts und, aber gleichzeitig, also ich bin schon in Österreich in einem Bergsee gewesen, da ist klar gewesen, da hast du am einen Ende reingeschaut, das andere Ende übergesehen, also wirklich so etwas
Schönes, ja. Gut, also du entspannst beim Tauchen,
hä? Ich entspanne beim Tauchen, genau. Ja. Tauchen und das andere Hobby, das ich habe, ist Gamen. Auch das hat mit der Firmengeschichte zu tun.
Okay. Zu dem kommen wir dann wahrscheinlich an. Hä? Okay. Was hast du beruflich vor Bitforge gemacht? Ich meine, es gibt eine Zeit vorher, gar nicht davon aus.
Genau. Also gelernt habe ich Elektroniker. Ich habe mich damals beworben bei der ZKB für eine Applikationsentwicklerstelle. Oder respektive bin ich an die Infoveranstaltung. Das sind die einzigen Stellen gewesen, die es um 95 gegeben hat. Das sind etwa 200 Schüler an dieser Infoveranstaltung gewesen.
Okay.
Für ein, zwei Lehrstellen. Und sie haben mich dann nicht genommen, weil mein Französisch jetzt nicht das Beste war.
Was hättest du denn dort gelernt? Cobalt programmieren, oder was?
Keine Ahnung. Und ganz ehrlich, ich habe damals nicht mal gewusst, was ein Applikationsentwickler ist. Ich habe einfach gewusst, es hat mit Computer und Programmieren zu tun.
Aha. Ja, genau. Aber es hat irgendwie gleich fasziniert.
Also ich hab gewusst, dass ich das will. Ich will programmieren, aber eben, was Applikation ist oder so die Begriffe, das hat mir noch gar nicht gesagt.
Logisch, ja. Okay. Wie ist es denn weitergegangen?
Genau, ich bin der Lehrer als Elektroniker. Also die Elektronikerlehre ist mega spannend, weil du machst wirklich ganz viele verschiedene Jobs. Du fängst an in der mechanischen Werkstatt, du fängst an löten, du hast Geräte reparieren, du hast Geräte designen. Und in der Berufsschule haben wir auch ein bisschen Programmieren gehabt. Also ein bisschen Assembler und C. Aber ganz ehrlich, ich kann... Ja, es sind jetzt nicht die besten Lehrer gewesen. Ich habe nachher nicht das Gefühl gehabt, ich kann jetzt wirklich programmieren.
Okay, gut, ja.
Ja, ja. Also klar hat man irgendwie ein bisschen Formeln und so und es hat etwas gemacht, aber genau. Ich habe dann während der Lehre, eben weil ich gemerkt habe, ich möchte etwas mit Computer machen, habe ich so ein PC-Supporter-Zertifikat können machen für ein paar hundert Franken. Habe dann das gemacht und habe dann nachher als PC-Supporter bei der Nokia gearbeitet, ein Jahr lang.
Okay. Nokia, ja.
Nokia, ja. Also Nokia Netzwerkplanung. Das ist der, damals ist die UMTS-Ausschreibung gewesen. Das ist so die grosse Geschichte.
Ah, die kann ich mich auch noch erinnern, ja. Es
sind etwa 150 Leute in Zürich gewesen. Also die einen fürs Orange-Netz, jetzt halt, und die anderen für Diax, nachher Sunrise. Und ich habe dort intern Support gemacht. Und das ist zwar interessant gewesen, aber auch psychisch extrem belastend. Weil die Leute, die kommen wirklich nur mit Problemen. Also, die Manager haben sich dann auch nicht ganz im Griff gehabt. Also, ich habe wirklich tobsüchtige Leute vor mir gehabt, die täubelt haben, weil sie jetzt nicht den neuesten Laptop bekommen haben.
Okay.
Also, wirklich so ein bisschen, okay, wow.
Das tönt nach harter Schule,
ja. Das ist harte Schule gewesen, genau. Ich habe einfach nach einem halben Jahr gefunden, okay, das kann es nicht sein. Also, das ist nicht mein Leben. Und ich habe gesagt, ich möchte studieren. Ich habe schon vorher viel kreativ mit dem Computer gearbeitet. Und da wäre für mich entweder Industrial Design wäre in Frage gekommen. Weil da hätte ich 3D-Design machen und eben mein Wissen aus der Elektronik anwenden. Oder Informatik. Und ich habe mich dann für Informatik entschieden, an der Hochschule Rappi. Und habe dann nach so 2-3 Monaten habe ich dann mein erstes Spiel programmiert. Also dort habe ich dann richtig gelernt programmieren, C++ und halt wirklich... Und was halt eben auch noch war, ist eben darum sage ich so ein bisschen wegen der Geschichte. Also ich habe in den 80ern mit diesen Computern, die haben mich wirklich schon als Kind fasziniert. Und ich, wie ich gesagt habe, also Gamen ist ein Hobby, also, oder auch Spielen allgemein, auch Tisch spielen mit Familie, mit Freunden. Okay. Das ist wirklich, ich habe immer gesagt, wenn ich mal aufhöre zu spielen, dann bin ich tot, weil das,
also ist wirklich, das ist, das gehört zum Retro-Sendfest dazu,
ja. Und, Ich habe immer wissen, wie die Spiele funktionieren. Ich habe immer kreativ geschafft am Computer. Ich habe immer Musik gemacht oder gezeichnet oder einfach so verschiedene Sachen ausprobiert. Und eben das Programmieren ist mir immer ein bisschen verschlossen geblieben. In den 80ern hast du in die Bibliothek müssen und die haben ja keine Ahnung gehabt, was jetzt da suchst oder, ja,
genau. Absolut, ja, klar. Genau. Weißt du noch, was dein erster Computer war, den du gehabt hast?
Ah, ja, ganz klar. Das war ein Atari ST, schwarz-weiß.
Atari,
ja, ja, genau. Okay. Und ich habe es nachts immer geträumt, dass er farbig ist. Das ist.
Okay.
Genau. Und dann ist also in den 90ern ist das Internet aufgekommen und dort hat sich für mich wirklich eine Welt aufgetan. Weil einerseits eben mit dem Internet habe ich in einem 3D-Studio Max jetzt plötzlich Tutorials gegeben oder dann eben noch die Microsoft MSDN Programmieranleitungen, wo du halt wirklich dir selber hast können anfangen Sachen beibringen. Und das ist, also eben für mich ist das wie, drum so ein bisschen zeitlich, oder? Ich glaube, wenn ich vielleicht ein anderes Umfeld gehabt hätte, hätte ich schon vorher können anfangen programmieren, aber es ist alles okay, so, genau. Und dann nachher im Studium, ich wollte wissen, wie die Spiele funktionieren. Ich habe angefangen, die nachprogrammieren. Ich habe dann auch 3D-Modelle angefangen lassen, Quake-Modell, Animationen, einfach wirklich, ich habe das wollte verstehen. Gameboy habe ich programmiert. Und dann sind die ersten programmierbaren Handys gekommen. Also es hat schon vorher gegeben, so die Smartphones, aber das ist das erste gewesen, das hat irgendwie 300 Franken gekostet, ein Siemens C55, ganz klein, schwarz-weiß Bildschirm und Prince of Persia drauf. Und das war ein Spiel, das ich aus der Kindheit kannte. Und dann habe ich plötzlich, okay, jetzt habe ich den Computer, den ich als Kind hatte, habe ich jetzt im Hosensack. Und das Ganze, was passiert ist mit diesen Computern, das ist eben von schwarz-weiß zu 3D, das ist für mich völlig klar gewesen, dass das mit den Handys auch wird passieren. Also die werden besser, leistungsfähiger etc. Und ich habe dann eben auch als Projektarbeiter habe ich Spiele nachprogrammiert. Und dann habe ich über das Internet, das Unterhaltungssoftwareforum hat es damals gegeben. Das ist die deutsche Spieleindustrie, hat sich dort getroffen, online. Und dann hat jemand einen Handyentwickler gesucht, als Freelancer. Und ich habe mich dann dort beworben, das ist eine Firma aus München, FTG. Und da habe ich als Student, ich habe dann, eben sonst habe ich als PC-Supporter gejobbt, habe eigentlich noch gut verdient, irgendwie 30 Franken auf die Stunde. Also als Student ist das nicht schlecht, da habe ich einen Jahreslohn verdienen, den ich gebraucht habe. Und dann habe ich eben halt die Möglichkeit gehabt, das zu machen, anstatt jetzt die 12.000 Franken im Ferienjob zu verdienen. Da habe ich meine Mami gefragt, gesagt, du soll ich das machen? Und sie hat gesagt, du hast nichts zu verlieren.
Ja, logisch, klar, ja.
Ja, ja. Aber eben als, oder?
Mhm. Ja, ja, natürlich, ja. Mhm.
Also, man muss auch sagen, oder, meine Mami, also, da ganz kurz dort drüber. Als ich in der Sek habe ein Velo gehabt, als neues, ich bin der Jüngste, habe immer das Nachtrag von den älteren Brüdern, hat sie gesagt, kannst du das selber verdienen? Sie hat Blumen verkauft auf dem Markt und gesagt, es hat niemand auch Kaffee und Kuchen verkauft, kannst du auf dem Markt kommen, Kaffee und Kuchen verkaufen.
Okay.
Und innerhalb von einem Jahr habe ich ein Velo angespart für damals 1500 Franken. Also wirklich ein
gutes. Ist viel gewesen.
Ja, ist viel.
Ganz viel, ja. Das war ein gutes Velo, ja.
Und da haben wir auch wirklich eben das ganze Equipment können kaufen und so auch ein bisschen Grundlagen gelernt vom Geschäften. Mhm. Und eben, sie hat dann gesagt, mach doch das. Ich habe das Spiel gemacht, habe einen Monat lang mal programmiert gehabt und dann hat das einfach jeden Monat angefangen, ein paar hundert Euro gegeben. Die Euro ist dort dann ein bisschen mehr wert gewesen.
Ja, ja. Ein Franken 70 ist gerade mal der Höchstkurs gewesen,
genau,
ungefähr.
Genau, dort war es etwa 1,60 gewesen, genau. Ich habe dann am Schluss doch eben gut verdient. Sie haben dann gefragt, ob ich möchte nach München kommen. Und dann habe ich gefunden, hey, ich will nicht mein Umfeld verlassen. Und eigentlich ist das die Chance, um in der Schweiz eine Firma zu gründen. Jetzt haben wir so einfache Projekte, so klein, so umfangreich. Und wir können das alles aus einem Büro raus machen. Und haben wir dann jemanden gesucht, der mit mir mitmacht. Ich habe bei den Studenten um angefragt. Und Andreas, er hat als Student schon, also als Lehrling hat er schon Spiele programmiert gehabt. Und hat gefunden, hey, cool. Ich bin dabei. Ich habe eh noch keinen Job. Wir probieren es einfach. Und der Plan ist wirklich gewesen, wir haben gesagt, schau, wir probieren es. Und wenn es nicht klappt, suchen wir unseren Job. Also wir finden sowieso etwas als Informatiker.
Und das ist der Start von Bitforge
gewesen? Das ist der Start von Bitforge gewesen,
genau. 2004, ja.
Ja, genau. Also so 2003 ungefähr, haben wir uns zusammengefunden. Mhm. Wir haben dann, also Rappi hat noch so eine Unternehmensförderung, Stiftung Futur. Von dieser Stiftung haben wir 2 Jahre lang das Büro bekommen und Telefon und Internet. Das war alles damals auch relativ teuer gewesen.
Ja, natürlich, ja.
Genau. Und eine Küche hat es gehabt, da haben wir selber kochen. Und alles, was wir sonst gebraucht haben, der PC und die paar Testgeräte, das haben wir selber mitbringen können. Das ist,
jawohl.
Was haben wir eigentlich mit fast 0 Franken Startkapital anfangen. Im Businessplan haben wir 40.000 Franken reingeschrieben.
Also was, als Umsatz? Oder?
Als Umsatz im ersten Jahr. Das war unser Businessplan gewesen. Also wir haben einen Businessplan müssen schreiben als Bewerbung. Sie haben das vor dem Stiftungsrat vorstellen. Sie haben uns wahrscheinlich herzig gefunden.
Und wie viel Umsatz haben Sie gemacht im ersten Jahr?
Etwa 70.000.
Okay. Dort haben Sie tief gestapelt. He?
Ja, nein, wir haben halt einfach auch nicht, oder? Wir sind nicht.
Keine Ahnung
gehabt. Keine Ahnung gehabt. Und du kannst ja nicht voraussagen, ob es auf oder runter geht oder irgendwie, ja.
Ja, ja. Das zeigt wieder mal, wie viel wert das die Businesspläne sind, oder?
Ja, aber gut, ich sage jetzt, der Wert ist halt schon, also, es ist okay gewesen, dass man mal das Ganze durchdenkt und einfach mal recherchiert und halt wirklich eben sich mit verschiedenen Themen beschäftigt, die man vielleicht sonst auch nicht macht, gell?
Ja. Jetzt, ich habe irgendwie verstanden, dass Bitforge entstanden ist, eigentlich mit der Idee, mit den Spiele entwickeln.
Genau.
Ist das richtig?
Das ist richtig, genau. Eben, wir haben Handygames entwickelt.
Handygames sogar, Handygames, ganz spezifisch.
Ganz spezifisch.
Und das haben wir dann auch wirklich gemacht?
Eben, also das erste habe ich als Student gemacht. Also das hat am Schluss,
das hast du erzählt,
genau, eben das hat am Schluss jetzt für uns, ich weiss nicht, irgendwie jetzt 150.000, 200.000 Franken eingebracht über mehrere Jahre. Also es ist wirklich, und ich habe
etwa 4 Monate
investiert, also es ist wirklich nicht schlecht. Ja.
Gut, schon cool.
Ja, das ist unser Startkapital. Ja. Und nachher haben wir, ich weiss nicht, magst du erinnern, es hat die WAP-Portal gehabt und Jamba und Vodafone und du hast ja dann so die per SMS die Spiele gekauft.
Ja, genau.
Und das Spiel hat etwa 5 Stutz gekostet und wir haben etwa 50 Rappen bekommen. So. Also das war ein grausamer Markt.
10%, ja. Aber wie viel bekommt heute ein Entwickler, wenn er auf der App Store bei Apple ein Spiel hinlässt?
70%.
70,
ja. Ja, und unter einem Umsatz von einer Million doch sogar 85%.
Also okay.
Ja, ja, also Apple hat das ganze Spiel recht gekehrt. Weil vorher hast du so viele Zwischenhändler gehabt und Netzbetreiber und jeder hat die hohle Hand gemacht. Und
ja,
du hast
logisch,
keine Chance gehabt, weltweit zu verkaufen. Man hat 400 Verträge gebraucht. Und jeder gibt eine andere Vorgabe.
Das ist ja, du musst einen Distributionskanal haben, natürlich, oder? Also du bist angewiesen gewesen auf die Provider. Gewesen,
aber auch die haben dann wieder, hat T-Mobile hat gesagt, ja, es muss noch das und das drin haben. Und, also jeder Netzbetrieb
drei
hat
das Gefühl,
hat jeden will drei Schnurren. Das ist unmöglich.
Gut, also die Zeit ist vorbei,
Rita. Die Zeit ist wirklich vorbei. Aber eben, also was war, ist, also man am Anfang wirklich Spiele verkauft. Also, und der März war halt brutal gewesen. Und du hast dann halt einfach Top-Listen gehabt. Und Tetris war 3 Jahre auf dem Platz 1 gewesen. Also da, es ist nichts gelaufen in dem März. Mhm. Und man hat dann ziemlich schnell gemerkt, wir müssen irgendetwas anderes haben. Wir haben geschaut, ob irgendjemand in der Schweiz kann Spiele brauchen kann. Mhm. Wir haben die Firma THQ Wireless gefunden. Die hat einen Schweizer Ableger gehabt. Respektive haben die Firma Minic. Und das war dann eigentlich unser erster Kunde gewesen. Da haben wir für MTV, haben wir dann so ein Portal gemacht mit Chat und da konnte ich Klingeltöne vorlesen und kaufen und so Wallpapers, genau. Mhm. Und für Alingi haben wir dann Spiele machen. Also Segelspiele und ein Quiz. Mhm. Und das ist dann vorinstalliert worden auf so Orange-Handys. Hat es also ein Alingi-Handy gegeben. Also es war wirklich cool gewesen. Es war aber auch brutal schwierig gewesen, also finanziell. Es war immer so ein bisschen auf und ab gewesen. Mhm. Wir haben dann für Swisscom den Euro 08 Guide haben wir machen, den offiziellen. Also mit ein paar gute Swisscom-Projekte gehabt und dann ist die Wirtschaftskrise gekommen.
Also darf ich kurz mal innehalten? Ja. Ihr seid wirklich im Spielesektor gestartet und auch im Spielesektor geblieben?
Ja, es ist,
in Anfangsjahren,
es ist, so ein bisschen, ich habe dann gesagt, es ist Infotainment. Oder? Das, der okay. Euro-Guide ist ja dann eigentlich, oder so Festival-Guides, das ist ja dann, es ist im Unterhaltungsbereich gewesen oder so ein bisschen dort angesiedelt, aber es ist dann, also es sind Spieler, ist dahergekommen, die Anwendungen. Aber sind dann doch eigentlich schon mehr Informations-,
also
ein bisschen, genau wie mit Live-Resultaten, Live-Ticker,
so Sachen. Aber in dem Punkt sind wir ja nicht der typische Software-Bude gewesen für damals, oder? Weil im Spielesektor hat es vermutlich relativ wenig gegeben.
Ja, wir sind eine von der ersten, also, wir haben das Netz angefangen aufbauen, auch in dem Spielebereich. Wir haben gesehen, es gibt andere, die das eben so ein bisschen hobbymässig machen oder irgendwo bei einer anderen Firma arbeiten.
Also so wie du vorher, oder?
Im Prinzip, ja, so wie ich vorher, genau. Es hat eine grosse Community schon gegeben. Mhm. Aber Firmen, da hat es Nothing in Bern und der Chibanga hat dann so 2007 angefangen gehabt mit Handy-Games auch. Es hat eben so ein paar andere gegeben, die das auch gemacht haben. Und also daraus entstanden ist dann auch ein, also ich habe den auch mitgegründet, den Spielentwicklerverband. Also das SGDA.
Okay.
Einfach weil ich gefunden habe, wir müssen irgendwie das Netzwerk stärken. Und eigentlich eben mein Traum damals war, ich möchte einfach immer in dieser Spielindustrie arbeiten und dann muss ich halt schauen, dass es genug Firmen gibt, dass irgendeine überlebt, dass ich dann dort.
Okay, also du hast dich auch verstanden als jemand, der das ganze Ökosystem soll entwickeln.
Ja, ich, genau, genau. Und das ist allgemein, das ist auch bei uns heute geblieben, oder? Eben, wir sind sehr partnerschaftlich unterwegs. Ich will wirklich schauen, dass es nicht nur uns gut geht, sondern auch allen anderen und dass wir uns austauschen können, weil ich finde, das hilft am Schluss jedem mehr. Das.
Der Name Bitforge, haben wir den von Anfang an gehabt?
Den haben wir von Anfang an gehabt. Das kommt auch so ein bisschen aus, aus dem Spielhintergrund.
Ja.
Es gibt den deutschen Begriff Spielschmiede. Das ist so eben so der 80er,
oder?
Da hat's genau. Und der Forge ist die Schmiede.
Ja, genau.
Und weil wir ja sehr kleine Sachen gemacht haben,
hat das noch reduziert auf ein Bit,
ja, genau. Okay.
Ja, aber das ist eine gute Story, die super zu dem Namen passt.
Ja, genau. Zeitlang hat die das Gefühl gehabt, wir wollen Krypto, weil Bitcoin und genau.
Oh ja, aber das ist erst später gekommen, oder?
Das ist erst später
gekommen. Ja, Anfangsjahr ist das kein Thema.
Nein, genau.
Okay, also wir sind jetzt irgendwo so im Jahr 2008, wie ist denn das weitergegangen?
Genau, eben dort ist die, also es hat sich dann abzeichnet, dass es eine Wirtschaftskrise wird geben. Irgendwie hat man das schon so ein bisschen in der Luft gespürt gehabt, dass es irgendwie nicht so gut ist. Das Gute ist, wir haben das noch nicht so viel Lohn ausgezahlt, haben ein bisschen Geld im Kessel gehabt. Also es ist wirklich von einem Tag auf den anderen ist einfach kein Telefon mehr gekommen. Es hat niemand mehr etwas wollen von uns.
Einfach tot.
Einfach wirklich Funkstille. Also der Umsatz ist 90% eingebrochen. Das ist wirklich. Und wir haben dann gefunden, okay, gut, jetzt haben wir Geld, jetzt haben wir Zeit, jetzt machen wir noch ein letztes Spiel. Und von dem können wir dann noch unseren Enkel erzählen. Das war der Plan gewesen.
Aha.
Und das haben wir gemacht. Das war dann auch unser erstes iPhone-Spiel gewesen, Orbital.
Orbital.
Haben 9 Monate daran entwickelt.
Also für eigene Rechnung.
Für eigene Rechnung, eigenes Risiko. Genau, das war eigentlich der Grund gewesen, wieso wir die Firma gegründet haben. Das ist ja zum Spieleverkauf. Da haben wir gefunden, jetzt haben wir die Chance.
Ja.
Hat das angefangen zu machen, hat dann am Schluss, und das Spiel ist schon fertig gehabt, haben gesagt, okay, wir müssen aber auch noch ein bisschen Marketing machen, sonst läuft es dann nicht. Und da ist dann auch einen Monat Zeit genutzt, um so ein bisschen Blogs und einfach Leute anschreiben. Mhm. Hat dann das Spiel in den App Store gestellt.
Der hat es gegeben, schon der App Store,
logisch. Der App Store ist ja relativ neu gewesen, er ist schon ein paar Monate alt gewesen dort. Ja, also die Preise sind eigentlich schon in den Keller runtergegangen.
Also wenn ich App, ich glaube das iPhone ist 2007
gelauncht worden, genau. Oder?
Und dann der App Store für 2008, alle 8, genau, ist dann geöffnet worden für alle,
ja. Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gelauncht, es hat also ein paar hundert Franken gegeben, so pro Tag, glaube 200 oder so, dann habe ich gedacht, okay, das lange glaube ich nicht. Irgendwann kommt das Telefon von Apple. Dann hat die gesagt, sie würde das gerne bewerben. Und dann zuerst glaubst du es ja nicht, oder? Wenn irgendwie,
also ist das von Cupertino gekommen, oder von wo ist das gekommen?
Ja, das wissen wir nicht einmal. Sie haben einfach gesagt, wir sollen noch eine Support-E-Mail-Adresse auf die Webseite tun und uns dann wieder melden.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht. Und dann hat Apple das Spiel beworben. Als eins von den, eben als App Store Highlight.
Ja.
Und dann haben wir wirklich innerhalb von einem Tag mehrere tausend Franken verdient mit dem.
Aha.
Und dann dachte ich, okay, jetzt werden wir reich.
das ist der Durchbruch, gell? Ja, genau.
Aha. Hat dann auch noch den Preis von 3 Franken auf 1 Franken abgenommen. Aber irgendwie, es ist zwar gut gelaufen. Also, man hat, glaube ich, irgendwie im ersten Monat sind es vielleicht 20.000 Franken gewesen oder so.
Ja.
Aber es ist dann doch nicht auf Platz 1 und irgendwie so ganz oben rausgeschossen. Mhm. Aber es hat gelangt, dass wir uns die Löhne können zahlen können. Weil wir haben, ich weiss es noch, ich habe mit dem Andreas dort telefoniert, ich habe es noch Jahre gesagt, hey, uns geht langsam das Geld aus, was machen wir? Wir machen die Bude zu, nehmen wir einfach die Lizenzeinnahmen. Und er hat dann gesagt, nein, weißt du was, jetzt gehen wir einfach, bis wir kein Geld mehr haben, gehen wir ins Büro.
Jetzt möchte ich das. Okay. Ja, genau. Also, ihr seid nur das Zweite gewesen zu dem Zeitpunkt?
Der Adrian ist noch dritt dabei gewesen. Er war auch Teilhaber gewesen. Also er ist immer noch Teilhaber.
Also drei Teilhaber in dem Sinne.
Genau, oder? Und dann haben wir noch einen weiteren Mitarbeiter gehabt, der so ein bisschen Marketing gemacht hat.
Ja.
Und dann also Freelancer haben wir ab und zu. Mhm.
Also so in einem ganz kleinen Rahmen.
In einem ganz kleinen Rahmen. Und das war einfach unser Risiko gewesen.
Und das ist man total flexibel natürlich, oder?
Ja, ja, genau. Also
ist eine Familie haben wahrscheinlich auch noch keine gehabt.
Keine Familie.
Ja,
so. Wir haben völlig ungebunden. Wir haben in einer WG gewohnt. Das ist wie eben kostenmässig.
Ja, okay. Genau. Also ein Hamburger und ein Cola pro Tag hätte ich auch gelangt, oder?
Ja, gut, das ist zwar schon immer wichtig gewesen.
Gut, okay. Du hast gesagt, das Spiel hat Orbital geheissen. Ja, genau. Das tönt so nach Weltraum irgendetwas. Was
ja, macht das Spiel genau? Also es ist ein Puzzle-Spiel.
Aha. Das gibt es nach wie vor, oder?
Auf iOS gibt es das nach wie vor, auf Android, ja. Und das ist das Thema, das ist spannend. Es hat jetzt jahrelang auf Android nicht funktioniert, wir hatten keine Zeit gehabt, uns darum zu kümmern. Und letzte habe ich mal mit Hilfe der KI die Android-Version wieder können reparieren. Das wird dann auch wieder zurückkommen.
Okay,
also gut. Das ist wirklich, genau. Und Spiele, du siehst es da, also da ist wieder unten, hast du so eine Kanone und die schiesst so Kugeln. Und eigentlich... Ja. Es ist so ein bisschen Mischung zwischen Billiard und jetzt zählt es da runter.
Ja.
Genau, aber du machst dir das Spielfeld eigentlich immer mehr zu. Und jetzt, wenn dann die Zahl da auf Null ist, dann gibt es so ein bisschen eine Explosion und dann ist die Kugel weg. Also du musst wie versuchen, immer wieder dein eigenes Spielfeld aufzuräumen.
Jawohl.
Ja, genau.
Also ist von der Spielidee geht es ein bisschen in Richtung Tetris, he?
Ja, genau.
Im Grundsatz,
ja. Ja, genau, es ist so ein bisschen die, genau. Mhm. Ja, beim Tetris hast du ja auch, du baust etwas auf und du tust wieder lernen, genau.
Ja, genau. Gut, also wir sind kurz vor der Pleite gestanden.
Ja, genau. Aber eben das Spiel, das hat uns wirklich genug gegeben, um können überleben, aber zu wenig, um wirklich merken, also das hat nicht gelangt.
Mhm.
Und das Glück ist dann aber gewesen, dass dann doch eben die Krise... es ist so etwa ein Jahr gegangen. Und dann im Frühling, eben, es ist im 09, eben im 10 hat dann das Telefon wieder geläutet. Also, das ist echt
Also, ihr habt das können in dem Sinn überbrücken.
Wir haben das können überbrücken, genau.
Mit dem Orbital und auch noch im Prinzip, ein Wunsch, eine Idee, die wir gehabt haben, realisieren.
Genau. Und die Geschichte, die wir den Enkel erzählen können, haben wir auch. Und wenn ich nachher ein iPad vorgestellt worden ist es eins der Vorzeigespiele gewesen. Und man sieht, also das Spiel selber ist nicht gezeigt worden an der Pressekonferenz, aber das Icon ist im Videostream drin gewesen. Und eben, wir haben am nächsten Tag über das Internet haben wir darüber erfahren, dass das passiert ist. Apple hat uns nichts gesagt.
Das ist cool.
Ja, ja, genau.
Und also, ihr habt alles gehabt, außer Enkel haben wahrscheinlich noch keine.
Nein, oder? Enkel haben wir noch keine gehabt. Und wenn wir jemals Enkel haben werden, das ist ja nicht, das ist einfach.
Das ist doch von den Sternen, ja. Okay.
Genau. Aber das, eben nachher ist es eigentlich losgegangen. Wir haben dann, zwei Anfragen gehabt, die ein bisschen spezifisch gewesen sind. Das eine war für Atelier Pfister, Augmented Reality App gewesen, dass man 3D-Möbel in den Raum hineinstellen kann. Und das andere war für Anders Best gewesen, dass man ein Selfie machen kann und dann in einem Video drin ist, als Figur. Also mit dem vorgefilmten Video, mit Face Capturing und so haben sie das produziert und wir haben dann eigentlich ein 3D-Modell vom Gesicht drüber gelegt. Also, wir haben wirklich eigentlich unser Wissen, das wir uns erarbeitet haben, aus der Spielentwicklung.
Ja.
Haben wir nachher können brauchen, um Lösungen machen, die sonst niemand hätte können machen in der Schweiz. Ja, und wir haben ja schon gewusst gehabt, ich meine, eben so Standard-Apps. Es ist schon seit Anfang an gewesen. Haben immer Leute gesagt, hey, ich kann es billiger haben in Indien. Ich kann es fast gratis haben. Ich sage, ja, mach's, gang. Es ist mir wirklich, vielleicht kommt es gut, vielleicht kommt es auch nicht gut. Wir müssen Sachen machen, die andere nicht können machen. Das ist etwas so.
Ja, absolut, völlig klar, genau. Natürlich, ja. Okay. Ich habe ja 3 Beispiele erwähnt in der Moderation. Das sind jetzt wahrscheinlich alles nicht so Spiele, Entertainment, Geschichten im engeren Sinn, wie du jetzt beschrieben hast, aus euren Anfangszeiten, Anfangsjahren.
Ja.
Was ist der Übergang gewesen zum, ich sage jetzt mal, zu den seriösen Softwarelösungen, die ihr heute auch für eure Kunden baut?
Ja.
Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also das Thema ist eigentlich so, es ist, also eben lange ist ja das, die Handy-Games damals, das sind so Werbespiele gewesen, die sind im Marketing angesiedelt gewesen, auch die ganze Atelier Pfister, Anders Best und so. Das ist eigentlich am Anfang ist alles aus dem Marketing rausgekommen. Es ist ja meistens die Leute im Marketing, die denken ein bisschen innovativer oder sind auch gerne bereit, mal etwas zu riskieren und etwas Neues auszuprobieren. Und eben am Anfang haben wir wirklich so kurzlebige Marketinggeschichten gehabt. Und dann hat sich das entwickelt zu Kundenbindungsinstrumenten. Also, dass man halt wirklich nicht einfach nur eben so einen kleinen Jux macht, sondern irgendeine Plattform, wo die Leute halt ein bisschen regelmässiger brauchen. Aus diesen Kundenbindungsinstrumenten sind nachher Erweiterungen geworden von ihren Kernprodukten. Und heute ist das Mobile, eben das ist eigentlich das gewesen, was im Hintergrund das ein bisschen meine Vision war, ist auch das Handy wird unser zentrales Instrument, das wir brauchen. Und jetzt, heute haben wir das.
Das hat sich bewahrheitet.
Das hat sich jetzt definitiv bewahrheitet, ja genau. Und eben jetzt ist ja die Handy-App ist häufig das Einzige, was die Kunden sehen von einer digitalen Lösung oder von einem Produkt oder Dienstleistung. Also auch Banking, ja, ab und zu gehe ich noch ins Web-Online-Banking rein, aber das meiste mache ich auf dem Handy.
Das ist jawohl, okay.
Genau.
Das ist das, wie ich auch gesagt habe, ihr redet auf eurer Webseite redet primär von Mobile-Apps. Das ist das, was ich meine. Also, ihr sind vor allem die Repräsentation auf einem Mobilgerät entwickelt und zur Verfügung gestellt.
Also, das ist dort, wo wir herkommen. Es ist aber so, dass die App ja nicht im Vakuum existiert.
Logisch, für sich allein macht die nicht, ja.
Genau.
Eine Infrastruktur rundherum, ja.
Genau, was wir in der Zwischenzeit schon auch machen, sind schon auch Desktop und Web, also Mobile Web und Desktop Web Frontends. Einfach weil das halt auch zu so einer Gesamtlösung dazugehört. Und natürlich auch die ganzen Cloud-Services hindurch. Also es ist heute auch so, früher ist die Logik wirklich nur in der App drin gewesen und heute ist ein guter Teil von der Logik wirklich in der Cloud auch drin. Also, verteilt. Ja, genau. Damit man auch Schnittstellen flexibler kann anbinden, Änderungen machen, ohne dass man wieder einen App-Release machen muss.
So, genau. Ich habe schon mal da irgendein Beispiel aktuell, wo ihr euch ein Portfolio habt und für Kunden gemacht habt, machen, wo das ein bisschen aufzeigt, also App-Part oder eben deine Infrastruktur, Cloud-App.
Ja, also es sind eigentlich genau, also du hast ja Benevita erwähnt zum Beispiel.
Genau.
Also das ist wirklich eigentlich, also ich sage jetzt so, unsere App besteht aus dieser Cloud-Lösung und dem mobilen Frontend. In der Cloud-Lösung drin, es hat in dieser Benevita-App, und jetzt kommen wir wieder doch ein bisschen zurück, es hat ein Quiz drin, also es hat Gamification-Elemente.
Gamification sagen wir dem, genau.
Und du willst ja zum Beispiel auch nicht, dass Leute bescheissen können. Also die Logik, die muss irgendwo auf einem Server drauf sein, das kann nicht auf dem Handy drauf sein. Genau. Also das Ganze, die Punktevergabe oder auch Coupon einlösen, all die Themen, die passieren in der Cloud. Und da gibt es aber auch gewisse Sachen, die kann man auch offline auf dem Handy haben. Also es tut das Ganze offline cachen, relativ flüssig. Oder das andere Beispiel ist die Fubi-App. Das ist ein gutes Beispiel. Da haben wir wirklich früher aus der Handy-App aus etwa 12 verschiedene Systeme angesteuert. Mhm. Das sind auch die Ladezeiten entsprechend gewesen, bis dann alle Daten in der App gewesen sind. Und jetzt kannst du das eigentlich in der Cloud zusammensammeln. Und eben die heutigen Systeme, die erlauben es, dass du, wenn du in der Datenbank in der Cloud etwas änderst, dann macht es so und es ist auf hunderttausende Geräte gleichzeitig aktualisiert. Also das ist wirklich Echtzeit und dann aber auch offline verfügbar.
Was macht die Fubi-App genau? Bleiben wir mal kurz bei der. Ja.
Also Fubi ist eine Rezepte-Plattform von Coop. Da geht es, meine Betty Bossi ist viel ein Begriff, das ist so ein bisschen die andere Geschichte aus der Coop-Welt. Genau.
Jawohl.
Und Fubi ist ein bisschen, ich sage jetzt von der Rezept her, ein bisschen anders, ist ein bisschen frischer, ein bisschen moderner. Also ich sage jetzt, Betty Bossi ist sehr auf, das kann jeder machen. Das sind sehr einfache Rezepte. Mhm. Die Fubi-Rezepte sind einmal
Cooking for Dummies, oder?
Ja, nicht nur für Dummies. Halt. Es war ja dass Hausfrauen, die keine Zeit haben, das ist ja
ganz ja, klar. Das
ja, ja, wir kennen es. Schnell ein gutes Gericht können machen. Mhm. Ja, genau. Und Fubi, das ist ja dann als Brand lanciert worden im 17. Ja, wo du halt auch ein bisschen, ich sage es mit anderen Zutaten schaffst, oder auch vegane Ernährung, oder halt wirklich eben so ein bisschen andere Themen. Du kannst auch eigene Kochbücher machen mit deinen Rezeptesammlungen, kannst eigene Rezepte füttern, so Themen. Genau. Und das ist für sie, also am Schluss eben Produkte in die Einkaufsliste tun und kaufen. Es geht ja darum, wenn die Firmen irgendwo Geld verdienen.
Selbstverständlich.
Einerseits geht es um Kundenbindung. Also es ist, es ist eine gute Anzahl von der Schweizer Bevölkerung, die App täglich nutzt. Das ist, genau.
Und halt also es ist eine erfolgreiche App. Also ich kenne sie nicht, aber gehört habe ich selbstverständlich.
Es ist eine von den grösseren Apps in der Schweiz, genau. Mhm. Und eben seit dem 17. Also dort haben wir angefangen gehabt, in 3 Monaten die erste Version müssen live haben.
Oh. Ja. Das klingt anspruchsvoll,
ja. Das war anspruchsvoll gewesen, weil die Werbekampagne war geplant gewesen. Und das musste verheben. Also die App musste parat sein und am Schluss ist noch der Terminführer geschoben worden, weil Migros hat Migusto lanciert. Und das hat man so ein bisschen eben
Konkurrenzdruck, belebt das Geschäft. Ja.
Genau. Und das ist halt, also ich sage jetzt, das ist eine von unseren Spezialitäten. Mhm. Also wenn ein Kunde kommt und sagt, ich muss in so viele Monaten muss ich die App haben und die muss funktionieren, weil ich habe nachher eine Millionenkampagne hindurch.
Eigentlich müsste es umgekehrt sein, oder? Also, man macht eine App oder man baut eine Softwarelösung. Und wenn erkennbar ist, dass die dann irgendwann mal fertig ist, dann plant man die ganze Marketingkommunikation hinterher. Aber die machen das anscheinend umgekehrt.
Ja, gut, das war schon von langer Hand geplant gewesen. Also, wir haben ja damals einfach die Umsetzung, also die Konzeption und so die ganze Vorphase, das ist schon alles passiert. Das ist nicht. Was aber noch gebaut werden musste, also die ganze Systemlandschaft hat noch nicht existiert. Die ganze Weblösung hat noch nicht existiert und das ist alles parallel entstanden mit 3 verschiedenen Firmen.
Ja.
Dann der Kommunikationsweg wirklich so kurz sein. Also das ist, genau. Und da hast du es nicht können erlauben, dass es irgendwie eine Fehlkommunikation gibt. Also das ist wirklich, das ist auch etwas, wo wir dann halt wirklich eben näher mit den Kunden zusammenarbeiten, auch mit anderen Partnerfirmen und wirklich, also unser oberstes Ziel ist, dass das Projekt erfolgreich wird.
Mhm. Okay. In was für Umgebung entwickelt ihr jetzt? Vielleicht kurz einen Abstecher in die Technik hinein.
Also wir haben schon seit, also ich sage jetzt, wo das iPhone kam, also ganz früher war es Java gewesen, also die Handys. Da hast du mit Java verschiedene Betriebssysteme gehabt, super.
Nachher ist das iPhone ist praktischer gewesen,
ja. Ja, genau, und nachher ist das iPhone gekommen mit Objective-C und Android mit auch Java. Aber das ist wie so, das zweimal müssen pflegen. Das ist für uns nie befriedigend gewesen. Wir haben dann Lösungen gesucht. Und wir haben jetzt lange, haben wir dann Xamarin eingesetzt gehabt. Oder Monotouch, Mono-Android, wie das geheissen hat. Von Novell. Was uns erlaubt hat, aus einer Basis beide System zu betreuen. Das ist nachher von Microsoft gekauft worden, ist ein bisschen bergab. Also es ist wirklich nicht mehr lässig geworden zum Brauchen.
Ja,
richtig unbefriedigend. Ja. Und wir haben jetzt doch seit einigen Jahren setzen wir jetzt Flutter als Cross-Plattform-Technologie und hinterher ein Google Cloud-System. Also mit Firebase, da haben wir die Echtzeit-Datenbanken. Das ist wirklich, also einerseits ist es für die Entwickler mega lässig. Das ist uns wichtig, dass die Leute gerne arbeiten. Also gerne mit diesen Tools arbeiten und auch effizient können sein. Ja, aber es ist für uns, oder die Lösung von diesen Werkzeugen, es geht immer darum, dass wir kosteneffizient sind. Aber auch Sachen können machen, die schön aussehen und Freude machen. Also so, ich sage jetzt eben so, das Gamer-Gen, das ist auch bei vielen von unseren Mitarbeitern rum, dass sie etwas machen, wo Spass macht. Genau. Und das andere, was wir einsetzen, das ist Unity. Das ist für so Augmented Reality Lösung, ist also das Cross-Plattform. Genau.
Okay. Und was für Hardware entwickelt ihr?
Wir haben alle Macs.
Alle Macs,
ja. Ja, genau. Genau. Und dann ein anderes Stack, das wir brauchen, das ist im Web, brauchen wir Angular. Also wir haben auch viele Lösungen, eben, die wir Cross-Plattform Web dann auch wieder verpackt als App. Es kommt halt ganz darauf an, was wir am Schluss für eine Lösung bauen.
Jawohl, ja.
Und wir haben jetzt doch auch ein paar Projekte, wo wir native Swift entwickelt, wo dann aber iOS-exklusiv sind, genau.
Und der Code, den ihr Cross-Plattform baut, der funktioniert wirklich problemlos auf Android und auf Apple? Also auf iOS?
Also der ganze Cross-Plattform-Code, es ist wirklich unglaublich gut. Mit Xamarin haben wir früher viel mehr Krämpfe gehabt, damit es auch wirklich identisch aussieht und sich identisch verhält. Es ist immer so okay gewesen und immer ein bisschen besser, als wenn man es zweimal machen würde, aber doch nicht ganz so befriedigend. Mit Flutter ist das wirklich mega lässig.
Okay.
Du kannst auch native Sachen brauchen. Natürlich, ich sage jetzt, wenn du es fest mischen willst zwischen nativen UIs und Flutter, dann irgendwann macht es keinen Sinn mehr. Oder es ist immer so ein bisschen ein Abwägen. Bei welcher Anwendung macht es Sinn, das einzusetzen? Und ich sage so, eben Flutter, das sind eben so Fubi, Benevita, MySwika. Dort steht der Brand im Vordergrund.
Jawohl, ja.
Also es sollte identisch aussehen, es ist Brand-Design-Sprache. Eben, es sollte nicht aussehen wie eine iOS-App, oder? Das ist eigentlich nicht wie eine Android-App, sondern wie der Brand daherkommt. Es lebt von Animationen, es muss wirklich eben so ein bisschen eine lebendige Geschichte, das kannst du gut mit dem machen.
Okay. Mittlerweile, ich habe es ja gesagt, sind bereits 18 Mitarbeiter. Mhm. Also, wo wir das letzte Mal gehört haben, wie viele das sind, das war ja eine Krisenzeit gewesen, 2008 bis 2009 sind es 4 oder 5 gewesen. Ja. Wie hat sich das entwickelt, eure Mitarbeiterzahl? Und in welchem Zusammenhang hat das stattgefunden, kann man mal so sagen? Ist das mit zunehmenden Kunden, zunehmenden Projekten gewesen?
Ja, es ist... Also was gsi ist eben, ich sage jetzt, bei dieser Anfangs-iPhone-Zeit ist wieder ein bisschen Preiskampf gsi, weil alle Studenten auch iPhone-Apps gemacht haben. Das ist auch so ein bisschen nicht ganz einfach gsi. Und ich sage jetzt eben auch die Wertschätzung für ein mobiles App ist nicht unbedingt immer da gsi. Aber eben so, also das Fubi ist dann wirklich das erste gsi, wo ein grösseres Projekt gsi ist. Also wo strategisch entschieden worden ist, dass man jetzt so eine App hat. Und eben, es ist so ein bisschen um den Zeitraum herum gewesen, 14, 15, 16, 17, wo das langsam aufgekommen ist, wo die Projekte grösser geworden sind und langfristiger.
Jawohl,
ja. Und mit dem zusammen haben wir dann eigentlich können,
dann haben wir auch euch, okay.
Genau. Und wir haben in dieser Zeit auch, also, das kann man schon auch sagen, oder? Auch dort haben wir wirklich überlegt, ja, wenn wir jetzt das wirklich weitermachen, hat das Zukunft, oder?
Ja.
Braucht es das?
Ja, natürlich, klar, ja. Ja, das ist immer eine berechtigte Frage, definitiv.
Ja, genau. Und dann das Gefühl, ja, vielleicht ist es jetzt irgendwie langsam tot, das Thema. Aber eigentlich ist es dann erst richtig losgegangen. Und eben mit diesen längerfristigen Projekten hat man dann auch wachsen können. Wir haben dann auch eben in der Zwischenzeit einen Geschäftsführer gehabt, Robin Weibel, der uns geholfen hat, wirklich die Firma, eben, ich sage jetzt auch von diesen 8 Leuten aufzubauen auf 15 Leute und jetzt noch auf eben 18 Leute, 20 Leute, so haben wir zwischendrin gehabt. Es ist halt wie, oder er hat einen Wirtschaftshintergrund und hat uns dann halt auch ein bisschen geholfen. Ich sage jetzt, wir sind
das schon professionalisieren.
Ja, wir sind halt auch sehr, also durch das, wie wir geprägt sind wir halt sehr vorsichtig gewesen. Und halt wie, oder also so ein bisschen Risiko wäre es vielleicht auch. Und das ist dann wie, hat das frischen Wind reingebracht, dass man wirklich gesagt hat, hey, jetzt tun wir jemanden einstellen und es kommt dann schon gut. Und das hat lange Zeit, hat dann das auch so wirklich gut funktioniert.
Ja, kommt ja dazu, dass die Spiele-Software jetzt im engeren Sinn etwas sehr Neues gewesen ist, oder? Und sicher nicht etwas, was in der Schweiz irgendwie in einer Art und Weise Tradition gehabt hat. Im Gegensatz zu diesen klassischen Business-Software-Lösungen, ERP und CRM und weiss ich was es also drumherum gibt, oder?
Genau.
Das ist viel weniger risikobehaftet gewesen, vermutlich, ja.
Ja, es ist auch gewesen, also wenn man den Kunden gesagt hat, wir machen Games und Apps, dann haben sie gesagt, heute tun wir ein bisschen spielen im Büro. Und dann habe ich gedacht, hey, Entschuldigung, Idioten. Spieleentwickler ist etwas vom Schwierigsten, was es gibt.
Ja, das habe ich schon alles, gehört.
Ja, ja, okay. Also sozusagen, wenn wir das können, können wir im Fall auch andere Sachen. Also, ja, ja.
Aber eben darum man könnte ja, aber das will, ist eine andere Frage dann, oder?
Ja, ja, logisch.
Nein. Also so etwas Langweiliges wie eine Kundendatenbank werden wir nicht bauen, oder?
Ey, wir haben Dokumentationslösungen, die wir bauen. Wir haben wirklich, also wir haben eben so Systeme, die wir bauen, aber wir sind immer, also wir kommen schon von den Benutzenden her. Also wir machen Sachen, die user-centric sind, die ein User-Interface haben, wo wirklich eben die Person, die es verwendet, im Mittelpunkt steht, mal von der App selber.
Ja,
aber das ist wegen der Erfolgsfaktoren. Also für uns gibt es immer drei Aspekte in dem Ganzen. Also das Wichtigste, darum macht man diese Geschichte überhaupt, das sind mal Business-Ziel. Wenn wir die nicht irgendwie in Einklang bringen mit dem, was die Nutzer wollen, dann, das ist ja wirklich das Wichtigste.
Dass wir also, das heisst, eure Kunden, das sind ja die, die euch den Auftrag geben.
Ja, genau.
Die tun irgendwelche Business-Ziele mit dem Projekt verbinden.
Genau.
Und ihr versteht euch dann auch, als Job in dem Sinn zu verstehen, mal, was sind die Business-Ziele und das dann mit der Perspektive von der künftigen Nutzer vernünftig in Einklang zu bringen.
Ja, genau, genau. Und halt auch zu schauen, also, und dann kommt der dritte Aspekt, ist noch die ganze, also ich sage jetzt der Aufwand, den es braucht, also technisch, aber auch betrieblich oder in, also Content-Erstellung zum Beispiel. Und da wollen wir ja schauen, dass wir Sachen machen, wo eben, am Schluss geht es auch wieder um Effizienz, also dass wir die richtigen Features bauen, im richtigen Umfang, damit es wirklich die Ziele möglichst effizient kann unterstützen. Mhm. Und das haben wir jetzt doch ein paar Mal wirklich gut können machen, also da haben wir du hast wegen Produkt, also mit den wirklich Lösungen auch von Anfang an entwickeln, wo wir früher wirklich nur Umsetzer gewesen sind. Ja. Auch viele Geschichten, wo die Leute jetzt mit der Idee zu uns kommen. Wir gehen her, tun mal die erste Idee wirklich validieren, machen vielleicht ein Proof of Concept, dann mal schauen, ob es technisch realisierbar ist. Tun dann das validieren mit den Mitarbeitern, ob die jetzt auch wirklich den Mehrwert sehen, dem ganzen Tool hinein. Und haben jetzt mit dem Industriekunden zusammen wirklich drei Lösungen, wirklich von der Idee bis zum Produkt, das sie jetzt können weiter lizenzieren können, aufgebaut.
Aber das zahlt euch der Kunde dann auch, der ganze Prozess, den du da beschrieben hast?
Genau, das ist, also wir haben verschiedene Modelle, aber das ist wirklich jetzt auch gezahlt gewesen. Zum Teil, wir haben auch eigene Produkte, die wir so entwickelt.
Ah ja? Also so wie damals das Orbital.
Ja, genau. Also eben so gewisse Vertriebserfahrung haben wir dort auch. Also was wir haben, was zwar sehr nischig ist, aber doch einigermaßen erfolgreich ist, so eine Telefonbuchlösung für Spitäler.
Was ist an der speziell? Ja, tu dich mal kurz uns erklären da.
Ja, also es ist schon ein speziell. Es geht eigentlich darum, oder in einem Spital hast du viele Mitarbeitende in spezifischen Rollen, die aber im Schichtbetrieb arbeiten. Also ich sage jetzt, ein Anästhesist, oder das ist irgendeine Station, und dort ist je nachdem eine andere Person jetzt gerade anwesend. Und also die Mitarbeiter-Telefonbücher im Unispital sind das 10'000 Mitarbeitende. Bisher ist das ja einfach im Intranet gewesen. Also du hast am PC müssen und dann das Telefonbuch durchsuchen, um die Person zu finden. Und es ist auch so ein bisschen aus dieser Corona-Situation entstanden. Also es ist dann gewesen, hey, also sie haben Notbettenstationen aufgebaut und gesagt, hey, wenn es drunter und drüber geht, man hat ja nicht gewusst, was einer erwartet. Dann müssen wir eine Lösung haben, wo du einfach schnell kannst reagieren. Also du musst gerade auf dem Handy wissen, also gerade die richtige Person können kontaktieren. Und die erste Version ist wirklich, das ist eigentlich sogar das haben wir ihnen auch geschenkt gehabt, das ist ein Excel gewesen als Datenquelle, einfach mit diesen 10'000 Kontakten, dass sie schnell können Personen finden nach Funktion.
Und eben nicht nur aber auf dem Handy, oder?
Auf dem Handy, genau. Und daraus entstanden, also eben, jetzt ist in St. Gallen haben wir es im Betrieb, das Spital Winterthur hat es, Biel und andere. Die haben alle das gleiche Problem. Sobald sie angefangen haben, Handys einzusetzen im Betrieb, es gibt keine gute Telefonbuchlösung für die Handys. Also das Kontakte synchronisieren, das sind ja zum Teil sind ja private Geräte sogar. Oder eben, es gibt wie so verschiedene Einsatzszenarien. Und ein Bedürfnis war, dass wenn du einen eingehenden Anruf hast, dass du siehst, wer das ist.
Das ist sehr hilfreich.
Ja, genau. Ja, dass du halt weißt, ob jetzt das Gespräch unterbrechen oder ob es
kannst
ignorieren. Genau, das ist so eine Funktion. Wir tun die Kontakte offline synchronisieren. Also, dass auch wenn das Netz sonst zusammenbricht, können sie immer noch telefonieren. Also es ist auch eine Art eine Notfalltelefonielösung geworden. Mhm. Und eben sind so ganz, und lustigerweise, man hat 5 Kunden und 5 verschiedene Einsatzszenarien. Das ist so ein bisschen, aber gleich, die gleiche Lösung am Schluss.
Das hat ja jetzt mit Gaming nichts zu tun, oder? Einverstanden?
Nein. Wirklich nicht.
aber es ist user-centric, um es mit deinen Worten zu sagen.
Es ist user-centric und, also, schlussendlich eben, ich meine, wir haben uns ein bisschen von der, also, das mit dem Gamer, das ist ein schöner Traum gewesen, also mit der Game-Entwicklung. Aber die Realität ist halt einfach, und das heißt, also, Spiele kannst du verkaufen. Also, dort haben die Leute Wert, oder? Wenn du das wirklich verkaufst im Markt. Aber das jetzt als, für Firmen ist es immer schwierig gewesen, den Wert wirklich rauszukitzeln.
Jawohl, ja.
Also, dass eine Firma sagt, mol, das ist mir jetzt wirklich etwas wert. Klar, Werbespiele oder so aus dem Marketing, okay. Ja. Aber so, ja.
Aber das ist eigentlich, wenn du mal ein bisschen ausgelutscht, oder?
Es ist einfach schwierig geworden, auch diese Apps zu bewerben. Also, es ist unglaublich teuer geworden, die Leute überhaupt dazu zu bewegen, eine App abzuladen, oder? Das ist eigentlich so ein bisschen der Ding. Und am Schluss, eben, also, die Leute bei uns, die sind super motiviert, einfach durch sinnvolle Aufgaben. Also, dass sie am Schluss irgendetwas entwickeln, das einen Sinn hat. Wo irgendjemandem etwas hilft. Und ich habe immer gesagt, ich möchte einfach den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Okay. Und eben, ob es ein Spiel ist oder irgendeine Anwendung, die einfach gern brauchst. Das ist, ja.
Aber ihr hättet ja gleich können den Weg, die Abzweigung nicht zu einem echten Spiel entwickeln. Die gibt's ja auch, oder? Wo ausschließlich Computergames machen und gar nichts anderes.
Genau.
Und da gibt's ist das, jemals eine Frage gewesen für euch?
Also es gibt in der Schweiz jetzt auch ein paar, die sehr erfolgreich sind. Also der Landwirtschaftssimulator ist weltweit eines von den erfolgreichsten Games. Also wirklich ein Wahnsinn. Wir haben aber auch ein anderes Netzwerk von, also Philomena Schwab macht unglaublich gute Games und erfolgreich. Und oder der Transport Fever in Schaffhausen, die sind auch, aber eben, die sind auch schon im, ich weiss nicht, im Nullzeiten, die sind ja schon dran gewesen. Ja, es wäre eine Möglichkeit gewesen, aber es ist halt unglaublich risikobehaftet. Also es ist wirklich eben die Löhne
in der Schweiz. Du gehst gross in Vorleistung.
Du gehst gross in Vorleistung und es ist halt wirklich, also entweder bist du top oder flop. So. Also dass du eben von dem kannst leben, ist wirklich unglaublich schwierig. Und also ich habe auch einen guten Freund, der probiert das schon seit Jahren und er macht wirklich gute Sachen. Aber ja. Ja, es ist Lotto, ja.
Es lässt dich wie Lotto spielen, ja.
Und klar kannst du deine Chance ein bisschen verbessern, oder ich sage, du fängst an, deine Prozesse verbessern, aber es ist schwieriger.
Okay. Also, es sind jetzt so irgendwie das Zwischending, hä? Zwischen einem seriösen Business-Software-Developer und, der Spiele-Entertainment-Industrie haben ihr euch in Nische gefunden, sage ich mal so, oder?
Ja, genau. Und eben, wir haben Geschichten für Museen oder jetzt auch wieder für das Pfahlbauerdorf. Das ist am 6-Liter-Platz. Hat man das dort bei der Ausgrabung gefunden. Das kann man virtuell begehen mit einer Augmented Reality-App. Also da kannst du vom 6-Liter-Platz durch das Dorf durchlaufen. Und da kommt jetzt eine neue Version, wo man eben zum Beispiel auch spielerisch lernt, wie die Pfahlbauer gelebt haben.
Ja, du sagst jetzt gerade Augmented Reality, da kommt bei mir gerade Virtual Reality.
Ja, ja.
Und was man ja jetzt gerade die letzten paar Wochen oder Monate gehört hat, also Metaverse ist jetzt zu Graben getragen worden. Ja, ja. Ist jetzt das Thema tot oder lebt das weiter? Was ist so deine Einschätzung?
Ja, also Metaverse, muss ich ganz ehrlich sagen, wo das schon aufgekommen ist, habe ich gefunden, was für ein, sorry, Hafenkäse. Also nicht... Second Life hat es vorher schon gegeben. Ich habe Präsentationen gemacht zu dem Thema, aber klar, eben durch Corona getrieben hat es irgendwie so gewisse Ansätze gegeben, die Sinn gemacht haben, aber schlussendlich ist es wie so ein bisschen eine technische Lösung für das Problem, das nicht rum ist. Oder so.
Gut.
Ein bisschen anders, genau.
Okay. Das habe ich auch mal in einer Kolumne in der Sammel verarbeitet.
Ja, genau, so. Aber es ist, also für mich hängt es auch eben das ganze Blockchain-Thema, gab mich in ähnlicher, und eben Metaverse ist ja dann geprägt gewesen durch die ganze Krypto und, also es ist einfach, Hype-Bubble gewesen. Genau. Was aber spannend ist, eben Virtual Reality haben wir auch schon früher mal gemacht und dann wie gemerkt, da hat es wenig Aufträge rum. Also man kann vielleicht Produkte machen, aber Aufträge ist schwierig. Und Augmented Reality ist dann eher so ein bisschen, dass die Leute wirklich sehen, ah, mal, das kann ich für den und den und den Prozess brauchen, und das
würde Sinn machen. Ja. Ah, das ist die Kombination, oder? Zwischen virtuell und real.
Ja, genau. Also, du hast Brillen an, aber du siehst die echte Welt, und du kannst dreidimensionale Objekte in die echte Welt
bringen.
Und da hat es wirklich, bei den Leuten hat es nur gesprudelt vor Ideen, für was sie das könnten brauchen. Oder eben, das ist so 16, 17, aber das ist, die Technologie ist noch nicht ganz so ready gewesen, und die Hardware und die Entwicklung ist aufwendig gewesen. Und eben, du hast es im Vorgespräch gesagt, das Thema ist wie so ein bisschen gestorben, seit den letzten 2-3 Jahren.
Es ist aber trotz Apple Vision, oder? Von der gehört man so gut wie nichts mehr.
Ja, eben lustigerweise, wir haben jetzt eine Nachfrage für das Apple Vision Projekt. Also es ist, genau. Und zwar wirklich ernsthaft, also nicht irgendwie, genau. Wo es darum geht, dass man Trainingslösungen baut. Ist auch wieder im Maschinenindustrieumfeld. Und ich meine, es ist eine ganz klare auch Kostenkalkulation dahinter. Weil die brauchen für ihre Trainings, brauchen die Maschinen, die kosten Millionen. Und die sind dann einfach blockiert, um die Leute zu trainieren. Genau. Und da ist jetzt ein Projekt im Gang, wo
wir das... Also es gibt durchaus Anwendungsfälle, ja.
Ja, genau. Es ist aber immer noch ein bisschen eine Nische. Also total, es ist nicht in der Masse. Und gleichzeitig, wenn ich schaue, also meine Geschäftspartner, sie haben eine Segelfluggruppe in VR. Das sind auch die 60-Jährigen, sind in VR am Segelfliegen. Und auch das wieder, oder? Eben, die Kinder haben viel Flugsimulator gespielt und so. Und eben die Leute haben gefunden, ja, das ist ein lässiger Spielzeitvertrieb. Aber so ein bisschen seriös und so. Aber in der Zwischenzeit eben so Simulationen und so. Also das ist schon ein Markt dort. Es ist einfach, es ist jetzt noch so ein bisschen... in der Nische drin. Aber was jetzt passiert, jetzt kommen ja die Brillen, die endlich in dieser Größe sind.
Ja, also normale Standardbrille.
Normale Standardbrille, wo du das Display hast. Also es gibt ja die Meta-Display, die gibt es schon. Und da ist wirklich ein gutes Display eingebaut, wo dann nicht, also klar, die Brille ist jetzt noch ein bisschen grösser als die.
Aber
es ist nur eine Frage von der Zeit. Für mich ist natürlich, das keine Frage, wenn es passiert. Es passiert nur, wenn. Und das wird schon ein Gamechanger sein. Ich habe zwar, und da muss ich jetzt auch ehrlich immer wieder so selbstkritisch sein, ich habe mich immer wieder gefragt, ja, wenn die Leute wirklich eine Brille anlegen. Also, oder schämen sie sich zum Beispiel? Oder? Das ist auch immer eine Frage. Also, die Akzeptanz von diesen Geräten, das hängt ja nicht nur, ja, aber gleichzeitig, ich habe da Ohrenstöpsel drin. Ich weiss nicht, ob du es noch weisst, die ersten, die Ohrenstöpsel drin hatten, oder mit dem Kabel.
Und da wird eine bescheuert ausgesehen, ja, die Leckle.
Es hat bescheuert
peinlich
aussehen, und, peinlich, ja. Und die Leute haben den Zug, und du hast gedacht, die spinnen, also das sind doch irgendwie völlig, und heute ist es völlig akzeptiert. Also es ist eben, aber ob es akzeptiert wird, das können wir ja wie schlecht beeinflussen. Das
natürlich,
haben wir so viele Faktoren, genau.
Also auf jeden Fall dauert das Thema Virtual Reality und Augmented Reality und alles, was wir jetzt sagen, einfach länger als ursprünglich einmal die grössten Optimisten gemeint haben, oder?
Genau, aber das ist beim Handy genau gleich gewesen, ganz ehrlich.
Also, das ist nicht ungewöhnlich, das gibt es immer wieder einmal. Genau.
Also, aber eben darum ist ja auch, oder, also, eben, wo ich angefangen habe, oder, die Leute haben gefunden, das braucht doch niemand, was für einen Scheissdreck. Was mit den Handys, das ist doch das Gefummel. Und es hat eben, ich habe 13 Jahre gebraucht, bis wir irgendwie mal profitabel gewesen sind. Also, es hat auch sehr lange gebraucht. Darum habe ich auch bei dem Augmented Reality-Thema ein bisschen Geduld. Und eben, es zeichnet sich jetzt wieder Wellen ab. Ob es die wird sein, keine Ahnung, werden wir sehen.
Ja. Aber ihr seid ready auf jeden Fall.
Wir sind auf jeden Fall ready. Und eben, was ja wirklich spannend ist, ist so das aktuelle andere Thema, das KI-Thema.
Genau, zu dem wollte ich jetzt kommen, weil das ist eins, das auch da ist, aber das geht definitiv schneller.
Das geht unglaublich schnell.
Unglaublich viel schneller.
Ja, also KI ist ja schon länger rum und so, dass die Diskussion müssen wir jetzt nicht führen. Aber so das LLM-Thema, das hat ein unglaubliches Tempo bekommen. Ich muss auch sagen, und das ist auch immer, wenn ich eine neue Technologie anschaue, ich schaue immer an, macht sie Spass? Kann ich damit spielen? Und mit diesen Sprachmodellen, mit ChatGPT, hast du einfach können spielen. Es ist einfach lustig gewesen, Sachen auszuprobieren, und es hat Lust drauf gemacht, dass du es ausprobierst. Und ich glaube, das geht vielen so, oder? Sie machen mal etwas und merken, hey, es ist aber auch, ich muss sagen, es ist relativ perfid, wie sehr, dass es dich ja schmeichelt und irgendwie den Honig ums Maul schmiert.
Ja, genau. Ein richtiges Arschkrücher-Tool ist das.
Ja, auch, genau. Und eben, das geht auch so ins das Gamification-Thema rein. Und das ist also psychologisch, ich finde es eigentlich recht perfid, wie es so Belohnungseffekt hat. Und noch schlimmer ist ja, also oder positiv oder negativ, aber ich meine jetzt mit Agenten entwickeln, Mhm. Oder dann jetzt auch das OpenClaw. Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast.
Nein, aber gehört natürlich und gelesen davon.
Ja, genau. Wo du deinen persönlichen Assistent zum Beispiel kannst bauen damit. Und es ist unglaublich, wie, also, eben, du hörst fast nicht mehr auf von dem Ding sein. Und es ist wieder wie, eben, wieder, sag jetzt in der Kindheit, wo du nicht mehr von der Kiste wegkommst. Oder fasziniert bist und findest, hey, mega cool. Aber man muss sich dann wirklich auch zurückhalten. Also, ich habe wirklich gesagt, hey, nein, das musst du einfach Auszeit nehmen, sonst,
ja. Was spielt denn AI aktuell jetzt in eurem Business und bei eurer Arbeit für eine Rolle?
Was klar ist, ist, dass es unsere Arbeitswelt wirklich wird verändern. Also wir als Entwickler, ist ja wie die Frage, also wie man sich versteht, aber wenn man sich als Coder versteht, dann wird es schwierig. Also dass man einzelne Programmierziele noch rausbröselt, das ist wie... Also, was ist auch nicht unbedingt der Wert, den man generiert. Sondern unser Wert ist es ja eben, den Kunden zu verstehen und das zu übersetzen in eine Sprache, die die Maschine auch versteht. Das ist eigentlich der Programmierer. Ja. Und jetzt haben wir ein neues Werkzeug, wo uns das auf einer höheren Ebene erlaubt. Also, wir müssen jetzt nicht mehr Programmiersprache schreiben, sondern ich kann es mit natürlicher Sprache beschreiben. Aber trotzdem musst du noch wissen, wie die Systeme funktionieren. Also du kannst zwar eben auch als Laie, kannst du mal mit Claude Code kannst irgendetwas generieren lassen und es macht dann anscheinend auch mal etwas, was du irgendwie willst, aber du hast es wie nicht so unter Kontrolle, das Werkzeug.
Ja.
Also es ist, aber was wir haben, also wir haben bei gewissen Projekten aber eine unglaubliche Beschleunigung.
Jawohl.
Und es ist halt einfach, also je komplexer das Projekt, desto schwieriger wird es mit, oder desto gezielter muss man mit KI arbeiten und je kleiner das Projekt, desto schneller kannst du einfach mal etwas relativ schnell generieren lassen. Und also was man merkt, eben Kunden sind es auch ausprobieren. Wir haben Anfragen von Kunden, die haben versucht, zum Beispiel einen Papierprozess zu digitalisieren und die haben sich schon selber eigentlich einen Prototyp gemacht. Also ein Prototyp, der ist funktional. Ja. Du kannst Produkte auswählen, es zählt eine Summe zusammen. Es hat wie so, ich sage jetzt so 80% ist schon mal irgendwie rum und am Schluss schickt es ein E-Mail raus und die haben keine Ahnung von Programmieren. Und jetzt kann man ja denken, uiuiui, unser Job
ist massiv gefördert. Aber, genau. Und jetzt kommt das Aber.
Ich sehe immer die Chancen drin. Weil eben, es ist, also, wir können Prozesse digitalisieren, die sich vorher nicht gelohnt haben. Und vorher viel zu teuer gewesen sind. Und die Leute fangen sich auch Gedanken zu machen und merken, aha, ja, da kann ich etwas digitalisieren. Und dann irgendwann stehen sie dann aber gleich an. Oder sie haben dann plötzlich neue Anforderungen. Oder sollte Mandanten fähig werden. Oder irgendetwas, was halt so ein bisschen komplexer ist.
Jawohl, ja.
Und,
aber dort ist vielleicht jetzt noch die Limite von diesen AI-Tools. Ja, die verschiebt sich ja laufend, oder? Hast du keine Angst, dass das irgendwann einmal eins völlig aufgelöst wird? Und dann braucht es euch tatsächlich nicht mehr.
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit, und das ist ja das, also das ganze UX-Thema, also dass du wirklich verstehst, okay, und wie setzt man jetzt die Lösung am Schluss genau ein? Und wer setzt sie in welchem Umfeld? Und was sind das für Prozesse? Und die muss man ja dann am Schluss beschreiben, also Business-Analyse und UX-Design, das ist, also es verschiebt sich. Der Vorteil eben bei uns ist, die Leute sind ja schon näher am Kunden dran, unsere Entwickler. Die haben ja schon immer wollen verstehen, was der Kunde eigentlich will. Und die Kunden haben ja meistens Mühe, das zu formulieren, in einer Form.
Absolut, ja, klar, ja. So. Die sagen A, meinen vielleicht B oder C, ja.
Ja, genau, oder auch den Hintergrund so, wirklich zu verstehen und können einen anderen Vorschlag machen. Weil eben, wie du vorher gesagt hast, oder KI ist ein unglaublicher Arschkrücher. Die macht einfach das, was du ihm sagst und sagt, ah, das ist eine super Idee. Natürlich, ich mache das. Genau so, wie du das hast wollen.
Und ihr sagt gelegentlich, das ist eine scheisse Idee, die du da hast, aus dem und dem Grund, wir müssen es gescheiter so und so machen.
Genau. Also das ist wirklich... Also,
das haben wir
schon ganz viel gehabt. Wir haben, wo das iPhone neu kam, ist das als konkretes Beispiel, da ist einer gekommen und hat gesagt, ja, sein Chef hätte gerne eine App und dann hat er gefunden, ja, was müsste denn da drin sein? Ja, man sollte den Anfahrtsweg haben und wer dort schafft und so ein bisschen. Und dann hat er gesagt, ja, aber wir brauchen keine App, wir brauchen eine mobile Webseite. Also das ist
ja,
doch
genau,
also völlig,
ja,
oder? Richtig, so. Ja. Genau, und eben manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen zu ehrlich dort drin. Aber wir sind halt einfach, wir sind halt, hey, look, eben, heute sagt man auch nicht, hey, das ist jetzt einfach eine scheisse Idee, sondern versuchen zu verstehen, was das eigentliche Ziel ist und was der Hintergrund ist und die nicht gerade die Leute konfrontieren. Aber so
man würde das auf eine nette Art sagen,
genau. Und man hat, also, wir haben auch schon Leute gefunden, die haben gefunden, aber ich will, dass ihr das jetzt einfach macht und dann haben gefunden, wenn wir nicht verstehen, wieso, dass du das willst, dann,
Dann haben wir das nicht gemacht.
Haben wir es nicht gemacht, ja.
Okay, super. Also ich sind auch dazu in der Lage, einem Kunden Nein zu sagen.
Ja.
Gut. Also ja, ich kenne Softwareentwickler, die das nicht sind. Mhm. Die machen alles, was der Kunde will. Also, da ein roter Knopf, dort ein gelben und so weiter und so.
Ja, das ist ja manchmal schrecklich, weil eben der Kunde, also eben intuitiv, also das ist vielleicht ein anderes Beispiel, da haben wir den Kunden begleitet über die Produktentwicklung und dann hat das ganze Kundenteam hat gewechselt. Und wir haben eine Lösung gehabt vom Tablet, wo links und rechts sind die Buttons angeordnet gewesen. Weil wir haben das Tablet mit beiden Händen und kann mit den Daumen das bedienen. Und dann eben, das ist genau der Fall gewesen, oder? In einem Meeting hat er gesagt, hey, ich hätte da noch gerne einen Knopf für das und das. Dann habe ich gedacht, okay, aber du weißt schon, es hat einen Grund, wieso dass es so ist, wie es jetzt ist. Also, man kann das technisch schon machen, das ist nicht die Frage.
Ja.
Aber wir wollen euch zuerst noch mal rasch erklären, wieso dass die Lösung so designt ist. Und wenn ihr jetzt eine andere Nutzergruppe habt, dann können wir die aufnehmen. Und klar, das klingt jetzt wieder unglaublich kompliziert, oder wenn ich jetzt, da denken die einen, ja, aber es ist doch mühsam. Es muss nicht mühsam sein. Es geht wirklich einfach darum, dass man das nochmal die Leute abholt. Und es hat vielleicht jetzt so ein halbes Jahr, ein Jahr gebraucht. Und jetzt ist wirklich wieder, oder es ist das Verständnis rum. Natürlich hat es einen frischen Wind reingebracht. Das ist auch immer gut, wenn nicht immer genau die gleichen Leute drauf sind. Das ist ja auch, dass man nicht.
Natürlich, neue Impulse,
Neue Impulse.
Okay. Also, jetzt haben wir gehört von dir, du verstehst AI vor allem auch als eine grosse Chance, momentan als ein Tool, das euch massiv weiter Effizienz bringt, das euch Möglichkeiten eröffnet.
Und auch neue Lösungen. Das ist halt auch, oder? Also, das ist wirklich,
ich will damit noch sagen, es tut sich ein komplett neuer Horizont auf. Eigentlich spannend, oder? Mega richtig spannend, prickelnd, wie wendet das für Bitforge in Zukunft materialisieren, euch zu nutzen machen? Woher geht euch die Reise, wenn du das jetzt so ein bisschen anschaust?
Das Lustige ist, ich bin immer schlechter drin gewesen, wirklich in die Zukunft zu schauen. Wenn ich am Anfang gesagt habe, wir haben einfach angefangen und wir haben nicht einen Plan gehabt, wo wir in 10 Jahren sind. Das sind einfach, genau. Und bei dem KI-Thema...
Völlig typisch, ja.
Und auch bei dem KI-Thema, ich muss sagen, ja klar gibt es so gewisse Entwicklungen, aber da gibt es wirklich Entwicklungen, die kannst du nicht genau so voraussehen. Darum, was wir machen, ist halt laufend wirklich, also wir setzen sehr intensiv ein. Wir tun auch zwischendrin, am Weihnachtstag haben wir einen Tag lang nur Hackathon gemacht. Jeder hat einfach etwas mit KI gemacht, um sich die Finger dreckig zu machen. Und ich habe wirklich auch Mitarbeiter gehabt, die haben gesagt, das ist nichts und so. Nachher sind sie die ganze Weihnachtsferien dran gewesen und haben Sachen ausprobiert. Das ist das eine. Das andere, was aber auch passiert, ist auch, dass von den Kunden wirklich Inputs kommen, wo sie uns zeigen, was sie gemacht haben und uns das zeigen. Und da ist es halt eben auch wichtig, oder eben unsere, also ich sage zwar Kunden, aber es ist wirklich sehr partnerschaftlich. Und eben, wir kennen Zacken aus der Krone, wenn ein Kunde mit jemand anderem etwas Cooles machen kann. Wenn wir etwas davon lernen, dann ist das super für uns. Eben so Phasen haben wir ja jetzt immer wieder gehabt. Eben wie dort mit dem iPhone, wo plötzlich Preise in den Keller gefallen sind, weil das jeder hätte machen können. Jetzt hast du mit KI auch wieder so ein bisschen Themen, wo die Leute sagen, hey, kann man das jetzt nicht billiger machen? Und ja, gewisse Sachen können wir wirklich günstiger machen. Es ist auch für uns, oder? Wir haben alle Leute in der Schweiz. Wir sind eigentlich relativ teuer.
Ja, logisch.
Und jetzt aber viel von ihrer Fleiss.
Dann sind wir noch in Zürich, oder? Dann
sind wir noch in Zürich, genau.
Macht es noch in die Tür, ja.
Genau. Aber vieles von dem, was man vorher dann halt eben als Fleissarbeit ins Nearshoring gegeben hat, können wir jetzt mit der KI machen. Also ich glaube, es wird uns für uns als Firma wird es ein riesen Vorteil sein. Und klar kann man sagen, irgendjemand in Pakistan kann ja auch KI anwenden.
Klar, ja.
Ja, aber es geht ja nur darum, also wenn man schlechte...
Aber er ist natürlich nicht am Business dran, so nah, oder? Also,
ja, und am kulturellen Verständnis.
Das auch, ja.
Klar. Also die impliziten Erwartungen, oder? Also die Schweizer sind ja nicht so gut drin, direkte Sachen zu formulieren. Also das sind
okay, ja, das ist wahr, ja.
Ja, also man sagt, ich hätte noch gern, und das ist jetzt vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und der Deutsche sagt... Das muss so und so sein.
Ich kriege das und das.
Ja, genau. Und das muss man halt wie auch verstehen, oder? Und das,
Also ich verstehe also da, ihr tastet euch jetzt einfach weiter voran.
Also wir haben schon Sachen, die wir können strategisch, oder? Das sind wir wirklich eben halt auch am Schauen, also wirklich auch aktiv am Sachen einsetzen, eben auch lokale LLMs nutzen, eben halt auch im Privaten wirklich damit rumspielen, aber auch im Geschäftlichen halt wirklich das auch vorwärts zu treiben.
Gut, also ich denke, dort führt ja kein Weg dran vorbei. Oder du musst dich jetzt mit dem auseinandersetzen.
Ja.
Sonst hast du irgendwann hast
verloren,
also ziemlich bald ein massives Problem.
Ja. Und das geht ja allen so. Und ich weiss nicht, oder es ist, also eben auf der einen Seite hat man extrem hohe Erwartungen an die Systeme. Mhm. Und auf der anderen Seite, eben du hast auch gesagt, es entwickelt sich rasant weiter. Aber das Spannende ist eben, also die Sprachmodelle selber, die kommen wie so ein bisschen langsam an eine Decke her. Mhm. Was jetzt im Moment passiert, ist, dass man das anfängt eben mit mehr Kontext füttern oder halt integrieren, Agentensystem. Man macht wie so ein bisschen komplexere Umsysteme. Mhm. Aber es wird auch dazu führen, also es braucht einfach immer mehr Ressourcen. Mhm. Und im Moment ist es ja massiv subventioniert, das ganze Thema.
Ja.
Also wir zahlen ja nicht das, was es eigentlich kostet.
Kostet, nein, tatsächlich nicht, ja.
Mhm. Und die Frage ist ja ein bisschen, oder, das wird, also eben, das reden ja alle von der Blase, und die ist sicher rum, und die Frage ist ja immer nur, wenn sie platzt, und dann werden die Services teurer. Und dann ist ja wie so ein bisschen die Frage, okay, und wo ist es jetzt wirklich günstiger? Und ganz ehrlich, eben, das ist, also bei Augmented Reality haben wir genau das gleiche Thema gehabt, die Leute haben irgendwelche Digitalisierungsideen dann gehabt. Mhm. Und gesagt, ah, mit dieser Brille könnte ich das und das und das. Und
dann
gesagt,
genau, ja.
Wenn du deine Daten super strukturiert hättest, dann könntest du das auch mit einem Desktop oder mit einem Handy machen. Dass du weißt, in welchem Gestell meine Sachen sind, weil eure Daten sind nicht gut.
Und das gilt im Thema AI natürlich genauso.
Im Thema AI ist es genau das Gleiche. Ja. Aber das Schöne ist eben, es ist spielerisch. Die Leute kommen auf Ideen, denken, hey, da möchte ich einen Prozess digitalisieren. Und dann kannst du sagen, hey, aber du brauchst einfach kein Sprachmodell. Du kannst etwas machen, das ist viel kontrollierter und zuverlässiger. Und reproduzierbarer. Mhm.
Interessante Aspekte, eine interessante Perspektive, wo du da eröffnest, Reto. Und ich glaube, wir werden das alle erleben noch, wie das jetzt weiterläuft.
Ja, oder? Gut, wir sind jetzt mit drin.
Die nächste, wir sind mit drin, ja. Aber ich meine, jetzt auch, wenn wir doch ein bisschen in die Zukunft schauen, oder? Das wird sich in den nächsten paar Jahren wird sich das alles klären. Genau. Ich habe es auch verstanden, ihr seid mit Bitforge dabei. Ihr seid voll auf dem Kurs, ja. Ihr kümmert euch darum, ihr beschäftigt euch darum. Ich wünsche euch viel Erfolg in Zukunft, dass ihr dort könnt weiter dabei bleiben.
Ja, das werden wir auf jeden Fall, weil der Wandel ist ja die einzige Konstante in dieser Firma. Das ist
absolut, ja, genau. Okay, vielen Dank nochmal für deinen Einblick in euer Unternehmen. Mhm. Etwas ein bisschen Spezielles, würde ich sagen, jetzt in meinem Podcast. So Thema Game haben wir noch nie gehabt. Und besten Dank für dein Gespräch.
Ja, danke dir auch vielmals.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandtels 5a gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brandtl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest in dem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf ein Mail von dir auf urs.brandtl@kmu-mentor.ch.